Ja, ein Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, der kluge und der törichte Baumeister. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig.
Ja, freue mich, dass ich heute wieder bei euch sein darf. Diesmal nicht mehr direkt als Referent von Open Doors, obwohl ich immer noch ehrenamtlich mit dabei bin. Und das Thema bleibt auch für mich wichtig, aber von diesem Thema Verfolgung her ist es naheliegend, auch darüber nachzudenken, wie können wir denn uns auf Stürme vorbereiten. Und wir haben ja schon Stürme. Man braucht nur an die Wahlen zu denken oder die Wiederwahlen oder was weiß ich, was überall in der Welt los ist, die Kriege und die Hungersnöte, die Flüchtlingsströme und auch was ja an wirtschaftlichen Problemen hier in dieser Nation in Deutschland sich immer mehr so auftut und vieles mehr. Also es sind Stürme da, aber wir haben es immer noch sehr gut. Es geht uns super gut. Aber jeder von uns hat Stürme im Privaten. Also keiner von uns, kein Mensch auf dieser Erde geht ohne Stürme durch das Leben. Und erst recht, wenn wir Christen geworden sind, wenn wir von Neuem geboren wurden, kommen wir hinein in Stürme, weil da gibt es einen Widersacher. Da gibt es jemand, dem es nicht gefällt, dass wir Jesus nachfolgen. Der möchte uns am liebsten davon wieder wegbringen oder zumindest so lähmen und aufhalten, dass wir dann nicht mehr mit Freude und auch mit Vollmacht und Kühnheit vorwärts gehen. Und dass dadurch auch die Gemeinde gelähmt wird und dass wir diesen Auftrag, den wir haben, nämlich Jünger zu machen, nicht wirklich ausführen oder nicht in der Weise, wie es sein könnte. Und darum geht es heute. Wie können wir uns auf Stürme so vorbereiten, dass wir das dann nicht nur dann, sondern schon jetzt erleben, Freude im Leid, Gnade mitten in Schwierigkeiten, Danksagung, Lobpreis, auch dann, wenn alles dagegen spricht. Auch unsere Gefühle sagen, nee, du kannst doch jetzt nicht danken und loben. Und jetzt ist die Frage, wie können wir uns auf diese Stürme so vorbereiten, dass wir das dann auch geübt haben, gelernt haben, trainiert haben, jetzt schon uns vorbereiten auf diese Stürme. Und dieser Text, der hat ja schon sehr viel ausgesagt und ich möchte noch mal eine Stelle vorher gehen, nämlich ab Vers 21 in Matthäus 7. Es kommt unmittelbar davor, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Das klingt für mich so, dass es nicht darum geht, sich aus dem heraus zu definieren, was wir tun für Gott. Nämlich, was hier alles steht, ist ja schon mächtig, also geweissagt, Dämonen ausgetrieben, Wunder getan. Das ist ja schon mehr, als die meisten von uns irgendwie erleben. Und doch sagt Jesus, das ist aber nicht der Punkt, das ist nicht der Wille Gottes irgendwie. Aber was ist dann der Wille Gottes? Was ist das Zentrum? Eben nicht das, was wir tun, sondern was wir sind. Kinder Gottes, erlöst, begnadigt, Miterben Christi, eine Ewigkeit mit Jesus vor Augen, im Buch des Lebens reingeschrieben, versiegelt, geschützt und wir kommen, wie wir vorhin gesungen haben, sicher ans Land. ein tolles Lied, Lighthouse, mag ich sehr gerne. Und es geht darum, eigentlich, ja, wie wir uns selber verstehen, definieren und dass wir dann am Ende sagen, ja, es geht gar nicht um mich, es geht um Christus. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Da geht es so in diese Richtung. Jetzt lese ich aber nochmal den Vers, die Stelle vor, die Matthias vorhin vorgelesen hat eben. Jeder nun, der diese Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Hier geht's auf einmal doch jetzt um Tun. Eben habe ich noch gesagt, na, es geht nicht darum, was wir tun für Jesus, sondern was wir sind. Und jetzt steht auf einmal hier, wer meine Worte hört und sie tut. Es geht doch um Tun, aber in einer anderen Weise. Und da komme ich gleich drauf. Ganz wichtig, dass wir nicht nur hören, auch heute Morgen nicht nur hören, sondern dass wir uns entscheiden zu tun. Man kann einen schönen Gottesdienst erleben und sagen, ach, das hat so gut getan, aber am Ende ist außer Spesen nichts gewesen. Und es geht ins eine Rohr rein und ins andere wieder raus, durchs andere raus, weil wir nicht sagen, ich möchte, meinetwegen jetzt heute Morgen, ich möchte erleben, dass das mein Leben verändert, dass ich in eine Richtung gehe, vielleicht sogar in eine neue Richtung, die eigentlich die alte ist, die biblische. Und ich möchte auch Buße tun. Ich möchte von meinen eigenen Wegen, die ich so wichtig fand, weg, möchte auf die Wege Jesu, ihm nachfolgen. Und die Bibel und alles, was Gott darin gesagt hat, für 100% wichtig und ernst nehmen. Worum geht es, wenn wir jetzt überlegen, wie können wir denn unser Haus auf Fels bauen? Und wir wissen, Jesus Christus ist der Fels. Also das ist schon mal klar, Jesus Christus ist der Fels. Wir müssen unser Leben auf ihn bauen. Er ist ein und alles. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist die Mitte. Und das Kreuz und die Auferstehung ist das wichtigste Ereignis der gesamten Menschheitsgeschichte. Weil da hat Jesus unsere Strafe getragen. Das Lamm Gottes hat die Sünde weggetragen. Er hat die Strafe auf sich genommen. Und wer an ihn glaubt, kommt nicht ins Gericht. Er ist schon eigentlich auch hingekommen zu den Heiligen. Er ist eigentlich auch schon ja mit auferstanden und sogar schon mit erhoben, sagt der Epheserbrief. Und das zu begreifen, aber wir sind auf der anderen Seite ja auch mit gestorben, wie Paulus sagt in Römer 6, wir sind durch die Taufe in den Tod hinein gestorben, ja sogar mit begraben. Das heißt, der alte Hartmut, die alte Christine, Robert, Thomas, gibt es dann gar nicht mehr. Wenn wir von Neuem geboren sind, dann ist das Alte vergangen. Siehe, es ist Neues geworden, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei. Wir sind vom Machtbereich der Finsternis heraus errettet worden, hinein in den Machtbereich Gottes, des Sohnes seiner Liebe. Da hat ein absoluter Wechsel stattgefunden. Es ist nicht nur irgendwie eine Entscheidung, ja, Jesus, ich will jetzt auch mit dir leben oder komm in mein Herz, sondern es ist auch ein Herrschaftswechsel. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern wir sind Gerechtigkeit geworden. Wir sind gerecht gemacht worden durch Christus, durch sein Blut. Wir haben jetzt freien Zugang zum Vater in das Allerheiligste, da wo früher immer nur der hohe Priester einmal im Jahr hin durfte. Wir haben so viele Privilegien, weil wir sind reich durch Christus. Und wir haben einen Vater, das ist der Schöpfer Himmels und der Erden, zusammen mit Jesus und dem Heiligen Geist. Und wenn der auf unserer Seite steht, wer kann dann auch gegen uns sein? Wenn Gott mit uns ist, wer mag gegen uns sein? Das sind also die Wahrheiten. Es geht um viel mehr als nur gerade mal, naja, ich bin jetzt Christ geworden, sondern was bedeutet das und was bedeutet es zu tun? Ich möchte zwei Punkte heraus, man könnte jetzt ganz, ganz viele Punkte nennen, wie wir uns vorbereiten, wie wir unser Haus auf Fels gründen und wirklich tun und nicht nur hören, weil wir dann betrügen wir uns selber, wenn wir nur hören, ja, und dann nicht tun, dann bräuchten wir gar nicht hören. Zwei Punkte. Einmal, habt nicht liebt die Welt. Habt nicht liebt die Welt. Ich lese mal vor, was der Johannes im ersten Johannesbrief dazu sagt. Kapitel 2, Vers 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Habt nicht lieb die Welt. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Sei nicht verbandelt mit dem System dieser Welt. Natürlich, wir dürfen die Welt lieben in ihrer Schöpfung. Wir dürfen das alles genießen. Das meine ich nicht. Aber ich meine dieses Weltsystem, das vom Feind, der immer noch der Fürst dieser Welt ist, illegal eigentlich, immer noch regiert und die Menschen verblendet. Und er ist der Lügner, der Mörder, der Totschläger, der Manipulator hoch drei. Er ist es, der all dieses Unleid auch mit verursacht. Aber eigentlich ist es ja die Sünde. Also wir sind verantwortlich, wenn wir sündigen, dann kann man nicht direkt den Teufel verantwortlich machen, denn wir sind dann die Sünder. Aber der Teufel ist natürlich der, der uns versucht, der uns verklagt, der uns versucht, in Sünde reinzutreiben. Und er hat wirklich noch Macht, obwohl er ja völlig entmachtet ist. Für uns, die wir in Christus sind, die wir glauben, dass Jesus ihn vollkommen besiegt hat, hat er eigentlich seine Macht verloren. Wenn wir glauben, dass es wirklich so ist, dann kann er uns zwar noch versuchen, aber diese Welt, die versucht uns zu bedrängen und zu bedrücken und irgendwie in eine Richtung zu bringen, die nicht gut ist, dass wir dann vielleicht so politisch werden und meinen, wir könnten jetzt durch Politik und Gesellschaft, was weiß ich alles, irgendwie die Welt retten. Aber da wir wissen, es gibt nur einen Retter, der ist Jesus und der ist auf einer ganz anderen Ebene mit uns zusammen. Habt nicht lieb die Welt, das ist eine Aufforderung. Wenn wir die nicht nur hören, sondern tun, dann haben wir mehr als die halbe Miete schon verstanden und auch getan. Und ja, wirklich loszulassen, sich zu trennen von diesem Geist auch, dem Zeitgeist der Welt und den Lügen, die immer wieder auf verschiedene Weise an uns herankommen. Alles, was nicht mit der Bibel übereinstimmt, immer wieder zu prüfen und dann zu sagen, ich möchte die Welt nicht mehr lieben. Jetzt kommen wir aber in einen wichtigen Punkt. Ich habe mir das mal so deutlich gemacht. Ihr kennt ja so auf dem Desktop oder auf dem PC, Laptop oder so, da gibt es Ordner. Ne? Verschiedene Ordner, die hat man sich so hingelegt. Und da findet man dann so bestimmte Sachen, die man thematisch da drunter legt. Und dann gibt es Unterordner. Dann macht man den Ordner aus und dann findest du wieder einen Ordner und dann gehst du da wieder runter und dann kommen nochmal Unterordner und nochmal vielleicht noch ein paar Mal vielleicht sogar und irgendwie. Und ich glaube, dass wenn wir die Bibel lesen, dann ist das wie so ein Gesamtordner, da gibt es verschiedene Themen, aber wir müssen tiefer in die Bibel rein, wir müssen tiefer rein, damit wir begreifen, worum es eigentlich geht. Einfach mal zu sagen, also ich habe jetzt die Welt nicht mehr lieb, okay, ich entscheide mich jetzt. Dann werden wir feststellen, dass wir die trotzdem noch irgendwie lieb haben, weil wir immer noch hängen an bestimmten Sachen, vielleicht am Auto, am Job, am Hobby oder an dem Urlaub oder an irgendwelchen Dingen, die wir doch irgendwie noch mehr lieben als Jesus, auch wenn wir immer so fromm sagen, nee, Jesus ist ein und alles für mich. Aber zutiefst im Herzen sind es möglicherweise noch Bindungen an diese Welt, die wir uns gar nicht zugestehen. Und nur Gott, der Heilige Geist, weiß ja, was im Menschen ist. Nur Gott kann unser Herz prüfen. Und er weiß genau, wo wir noch hängen und wo wir doch noch die Welt lieben, wo wir Götzen haben, die wir anbeten, die wir nicht so nennen. Und das sind vielleicht auch gute Sachen. Aber alles, was gut ist und Konkurrenz zu Jesus ist, ist ein Götze. Und dem müssen wir niederstürzen, müssen wir sagen, das will ich nicht mehr. Nun ist die Frage aber, wir können ja dann auch sagen, so ganz heroisch, ich will jetzt alles bekämpfen in mir, was da noch andere Götter anbetet. Ich will mich von dieser Welt jetzt trennen und nur noch Jesus lieben. Und dann stellen wir auf einmal fest, ja, das bringt aber irgendwie nichts, weil irgendwie klappt es nicht. Wir kommen immer wieder an denselben Punkt, dass wir doch merken, ach, das, ja, bestimmte Sachen, die man denn so gerne mag, die sind mir auf einmal wichtiger und dann rede ich sehr viel drüber und merke auf einmal, ja, über Jesus Christus, der alles ist, über den rede ich viel weniger. Das zeigt doch, dass da noch andere Vorlieben sind, die größer sind als Jesus. Wenn er nicht meine erste Liebe ist, und jetzt kommen wir gerade schon in den nächsten Unterordner, wie können wir denn jetzt dieses Thema nicht mehr die Welt lieben, so für uns auch wirklich zum Erfolg bringen, dass wir dann merken, Mensch, das geht wirklich, das neue Leben in mir befähigt mich wirklich dazu, nicht mehr diese Welt zu lieben, sondern Gott zu lieben. Und jetzt kommen wir an einen wichtigen Punkt, Unterordner. Du schaffst es nicht selber, dich von dieser Welt zu trennen innerlich. Kannst du versuchen. Das wäre, wie wenn du dich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf herausziehen willst. Du brauchst Gnade, du brauchst Christus, du brauchst dieses neue Leben. Und du musst etwas anderes, jetzt kommt der Punkt, mehr lieben als die Welt, damit die Welt nicht mehr diesen Reiz auf dich ausübt. Könnt ihr das nachvollziehen? Also das, was wir, wenn wir etwas haben, was, wo stärker die Zuneigung zu ist als zu Dingen in dieser Welt, dann werden automatisch die Dinge dieser Welt verblassen, weil wir merken, ach, das ist ja einfach irgendwie alles so langweilig, einfach so blass. Wenn ich Christus anschaue, wenn ich merke, wie herrlich er ist, wie ein wunderbarer König, der sein Leben für mich gab und der König aller Könige ist und der immer noch voller Demut und Sanftmut ist, voller Gnade und Freundlichkeit, Barmherzigkeit, aber auch ein Richter, König aller Könige, er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Wenn ich eine Offenbarung darüber bekomme, wie Christus wirklich ist und was er für mich bedeutet, dann werden diese Dinge dieser Welt von alleine abfallen. Sie werden mich nicht mehr regieren. Also der Trick ist dabei, der Trick, versuche nicht die Welt in dir zu bekämpfen und auch nicht die Sünde und so weiter, sondern schau auf Jesus und lass dir vom Heiligen Geist zeigen, wie herrlich Jesus ist. Könnt ihr das nachvollziehen? Also der Trick ist dabei, nicht selber kämpfen, sondern richte den Blick nur auf Jesus. Ein schönes altes Lied. Richte den Blick nur auf Jesus. Wer kennt das? Schönes altes Lied, tolles Lied. Schau auf in sein Antlitz so schön. Und wie heißt das? Und die Dinge der Welt werden blass und klein. Und so weiter irgendwie, ne? Das passt gut zusammen, ne? Genau. Richte den Blick nur auf Jesus. Jetzt ist die Frage, okay, kommen wir zum nächsten Unterordner. Der Unterordner lautet, du schaffst das nicht alleine, jetzt innerlich so auf Jesus zu schauen und irgendwie, ja, ist ja schön, das will ich ja gerne. Der Unterordner heißt, du brauchst Offenbarung durch das Wort Gottes. Das kannst du dir nicht selber machen. Das heißt also, wenn du die Bibel liest, du liest die Evangelien, du liest auch Aussagen in den Briefen oder auch im Alten Testament über Jesus und dann brauchst du göttliche Offenbarung durch den Heiligen Geist, damit du das auch verstehst. Und jetzt kommen wir an einen wichtigen Punkt, den Unterordner heißt, du musst glauben. Glauben ist für alles wichtig, was du mit Jesus erleben willst, wie sich dieses übernatürliche Leben in dir wie es sichtbar wird. Du brauchst Glauben. Ohne Glauben geht nichts. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, sagt Hebräer 11, Vers 6. Wir brauchen zu allem Glauben. Und Jesus hat immer wieder gesagt, warum habt ihr so einen kleinen Glauben? Warum glaubt ihr nicht? Immer wieder hat er seine Jünger ermahnt. Glauben ist immer der Schlüssel. Aber was heißt denn Glauben? Jetzt kommen wir an einen weiteren Unterordner. Glauben ist nicht einfach nur, ich glaube ja irgendwie an Jesus und ich glaube ja irgendwie auch, dass Gott gibt und so. Und ja, ich glaube auch irgendwie, dass ich Christ bin und dass ich in den Himmel komme. Ich glaube das irgendwie so. Das ist nicht noch nicht wirklich unbedingt Glauben. Glaube ist Wissen. Wissen ist das, was Gott schenkt. Gewissheit des Glaubens. Da steht in Hebräer 11, Vers 1, der Glaube ist eine Zuversicht und ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Wir können mit unseren menschlichen Sinnesorganen nicht Gott erkennen und wir können da nicht Glauben produzieren. Unser Verstand ist nicht in der Lage und auch nicht dazu gemacht, Gott zu erkennen. Wir brauchen übernatürliche Offenbarung. Oder wie Paulus dann in Epheser 1 sagt, er bittet für die Epheser um den Geist des Glaubens, der Weisheit und der Offenbarung. Der Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis von Jesus Christus. Wir brauchen den Heiligen Geist, um die Bibel zu verstehen und um innerlich eine Offenbarung dafür zu bekommen, wie richtig und wie wahr das Evangelium ist. Jesus ist wirklich auferstanden, ist eine absolute Tatsache, nicht nur geschichtlich, sondern auch, ich bin zutiefst überzeugt, es ist die Wahrheit, es ist so. Ich habe keinen Zweifel mehr in meinem Herzen. Denn dem Zweifler kann Gott nichts geben, Jakobus 1. Wir brauchen diesen wirklichen, totalen Glauben, der jeden Zweifel unmöglich macht. Und das kann nur der Heilige Geist schenken. Das geht nicht durch immer wieder reden und positiv denken und so. Das geht nur mit der Gnade, die der Heilige Geist uns schenkt, uns Christus zu offenbaren. Also das ist der nächste Unterordner. Wie kommen wir dazu, dass wir wirklich auf Jesus schauen? Durch Glauben, indem wir wissen, indem wir zutiefst überzeugt sind, Jesus ist wirklich der Retter, er ist wirklich so gut, er ist wirklich auferstanden, er lebt jetzt wirklich schon zur Rechten des Vaters und ich habe dort schon eine Heimat, er hat mir schon eine Wohnung bereitet, all das ist wahr, der Himmel wartet auf mich. Diese tiefe Glaubensüberzeugung, die brauchen wir, das geht nur durch Gnade, indem wir darum beten. Wir dürfen darum bitten, Gott, ich möchte da reinkommen, ich möchte die Welt nicht mehr lieb haben, ich möchte, dass Jesus Christus so wichtig und herrlich für mich wird, dass ich das alles vergesse und dass mir das so unwichtig wird, diese Welt, dass ich nur noch nach oben schaue. In Kolosser 3 steht, dass wir nach oben schauen sollen, da wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Denn wir sind gestorben und mit Christus verborgen in Gott. Wir müssen auch begreifen, dass wir wirklich gestorben sind. Auch das kannst du nicht rational begreifen irgendwie. Wie Paulus sagt, wir sind gestorben, der Sünde gestorben. Haltet euch der Sünde für gestorben. Und wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, wir können noch sündigen, aber wir müssen nicht mehr, wenn wir wirklich diese Erlösung in Christus erleben, der uns unendlich reich gemacht hat und der uns immer mehr erfüllt. Und das möchte ich gerne mal in einem Lied auch noch ausdrücken, das ich vor einigen Jahren bekommen habe. Und es kann sein, dass ich es hier auch schon mal gesungen habe, aber es macht ja nichts. Wiederholung ist immer gut. Und zwar, da heißt es am Anfang, ich will dir zu Befehl sein. Das ist eine Entscheidung. Ich möchte deine Befehle tun. Ich möchte deinen Willen tun. So wie wir gelesen haben, wer nicht nur hört, sondern den Willen Gottes wirklich tun will, der wird erstens erkennen, dass Gott wahr ist und dass Jesus recht hat. Und er wird erleben, dass er dadurch frei wird. Weil den Willen Gottes zu tun, es gibt nichts Besseres, weil sein Wille ist immer nur gut. Gott ist gut und er zieht uns nicht über den Tisch. Er will nicht ein Spielverderber sein. Er möchte, dass wir auch das Leben genießen in ihm mit all den Schönheiten, die dieses Leben zu bieten hat. Aber er möchte die Mitte sein. Er möchte der König sein. Er möchte bestimmen. Und die Frage heute Morgen, bist du, bin ich bereit, alles an Jesus abzugeben, alle Rechte an Jesus abzugeben, die Herrschaft nochmal vollkommen an Jesus abzugeben, zu sagen, ich will dir zu Befehl sein. Du sollst in allem das Wichtigste sein. Dann haben wir heute Morgen, glaube ich, einen Riesenschritt getan. Das ist fast wie eine Neubekehrung. Ja? Könnt ihr mal überlegen, ob ihr das wollt. Und wer möchte, kann, ich muss mal gerade hier noch eben kurz die Dinge in Gang setzen. Jetzt geht's ja los, mal sehen. Jawohl, die Technik. Ah, da kommt der schöne Sound, genau. Ich will dir zu Befehl sein, will deine Stimme hören, will in der Stille warten auf dein Wort. Ich will dir zu Befehl sein, will deinen Willen. Mein König und Gebieter und mein Freund. Du bist mir alles, Jesus mein Glück, meine erkennen, macht so weit. Nach dir ist mein Verlangen, ich berge mich in dir,
die Wärme deiner Liebe für mich ein. Du bist mir alles, Jesus mein Glück, meine Vision.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mitsingen. Du bist mir alles.
Du bist mir alles. Jesus, mein Glück. Meine Vision und mein Ziel.
Die Zukunft hat begonnen.
Du wohnst bereits in mir und alles, was ich brauche, ist schon mein. Die Zukunft hat begonnen und Hoffnung leuchtet auf. Mein Herz schlägt dir entgegen. Immer mehr. Du bist mir alles, Jesus mein Glück, meine Vision und mein Ziel. Du bist mir alles, Jesus, mein Glück, meine Vision und mein Ziel. Meine Vision und mein Ziel. Meine Vision und mein Ziel.
Lass mal die Gitarre direkt umgeschnallt, weil ich jetzt noch eine Bibelstelle vorlesen wollte, nämlich worum es denn auch geht. Wenn wir Gott über alles lieben, wenn wir Jesus über alles lieben, wenn wir da reinkommen, dann ist es auch wichtig, was Paulus gesagt hat für sich in Philipper 3, Vers 13 und 14. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das ist so wichtig, wenn wir erleben wollen, dass wir jetzt schon in Stürmen standhalten, dann müssen wir unseren Blick nach vorne richten und müssen alles vergessen, was hinter uns ist. Ich meine nicht das Gute, wo wir sagen können, Gott, du warst so gut, deine Güte währt ewig, du bist treu und du hast deine Treue in all den vielen Jahren bewiesen, die ich schon hinter mir habe. Das dürfen wir immer wieder Gott sagen, danke dafür, du hast bewiesen, du bist ein wunderbarer Gott. Aber all das, was nicht gut war, was Gott uns vergeben hat, müssen wir uns auch selber vergeben und sagen, ist abgehakt, ist vorbei, im tiefsten Meer versunken. Aber auch alles, was ich irgendwie vielleicht gut gemacht habe oder wo ich dachte, ja, ich bin der super Typ, ich habe einen Doktor, ich bin vielleicht reich, ich habe Begabungen, ich habe eine gute Reputation, gutes Image. All das, sagt Paulus selber, erachte ich für Dreck, damit ich Christus gewinne. Alles hinter sich loslassen, was mich hemmt, nach vorne zu gehen. Wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt, nicht fähig zum Reich Gottes. Wir müssen loslassen. Wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Und auch da gibt es wieder Unterordner, wie wir das denn machen. Zum Beispiel, indem wir den Heiligen Geist oder ja bitten, zeig uns aus meinem Wort, aus deinem Wort, zeig mir aus deinem Wort, wie herrlich der Himmel ist. Lass mich das sehen. Offenbarung 4 oder 5 oder Stellen im Alten Testament oder immer wieder wird es deutlich oder Hebräer 12. Viele Stellen, wo wir einen Blick in den Himmel bekommen, dass wir uns freuen auf den Himmel und dadurch merken, ach, weißt du was, diese Welt, die kannst du auch eigentlich vergessen. Also ich meine nicht, dass ich, wie gesagt, nicht auch das alles gerne genieße, was Gott geschaffen hat, ja, an Gutem. Aber trotzdem, wenn ich an den Himmel denke, dann möchte ich lieber gestern als morgen bei ihm sein. Oder wie Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, aber ich bin noch hier, weil ich noch einen Auftrag habe. Aber ich möchte eigentlich schon in den Himmel. Das ist unser Ziel und das ist sozusagen das beste Mittel, um dir eine gute Gleichgültigkeit gegenüber dieser Welt zu schenken. Wo du nicht mehr denkst, hier, das bringt's noch, wer wird jetzt gewählt, wer ist gewählt worden oder was macht dieser oder jener reiche Mann oder wie entscheiden die Politiker oder was passiert gerade sonst irgendwo auf der Welt. Und dass du immer mehr dahin kommst, ja, das ist halt leider so, die Welt ist halt wie sie ist gefallen, sie ist sündig und Gott wird kommen, Jesus wird kommen und alles erneuern. Es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde, aber er wird zuvor, so heißt es ja in der Offenbarung, noch 1000 Jahre hier regieren. Da wird vieles aufgeräumt, was alles dann ganz anders sein wird. Stell dich mal vor, es gibt keine Polizei mehr, weil es gibt keine Kriminalität mehr. Es gibt keine Bordelle mehr. Es gibt keine Schlösser mehr an den Türen oder an den Autos oder an den Fahrrädern. Dieses ganze Komplizierte mit dem Internet und so weiter, das ist irgendwie alles recht einfach dann und so. Oder irgendwelche Datenschutzverordnungen sind dann nicht mehr nötig, weil wir alle ehrlich sind und weil wir den anderen nicht mehr missbrauchen mit seinen Kontaktdaten und. Also so viele, viele, viele Sachen. Keine Soldaten mehr, keine Krankenhäuser mehr, denn Jesus, der Heiland, der Heiler ist ja da. Keine Ärzte mehr, also versuch dir das mal vorzustellen. Wenn Jesus regiert, ich kann mir das nicht vorstellen. Das wird so anders sein, schon hier fast wie ein Paradies, ja, wenn Jesus hier regiert. Und dann erst der Himmel, wenn er eine neue Erde, einen neuen Himmel schafft. Wie wird das erst sein? Boah. Es wird nicht langweilig, wir werden nicht mit Harfe auf Wolke 7 schweben und immer nur Halleluja singen. Es wird richtig spannend, wir dürfen immer noch tun, es wird eine Kontinuität geben. Also ich habe mich ein bisschen mit dem Himmel beschafft, auch weil unser Sohn vor 8,5 Jahren schon zu Jesus gegangen ist. Und es ist immer wieder ein Thema, wie sieht denn der Himmel aus, wo ist der Raphael jetzt schon? Und ich habe begriffen, wir werden immer noch dieselben Personen sein, aber natürlich erneuert. Ich werde nicht auf einmal der Peter sein in China oder du wirst nicht auf einmal in Frankreich sein, François oder so, sondern wir werden immer noch die Personen sein, die wir jetzt auch sind, aber in Ewigkeit, in Gemeinschaft mit Jesus verheiratet, aber was heißt jetzt nicht sexuell, sondern wir werden sein wie die Engel, nicht mehr heiraten, noch verheiraten. Die Herrlichkeit, die wir dann haben, ist unendlich viel schöner als jede Sexualität oder das schönste Essen oder die schönste Musik, obwohl es wird auch schöne Musik geben, glaube ich, die beste Musik, die herrlichsten Farben, die wir hier gar nicht kennen. Es wird so krass sein, Kreativität, Entfaltung, Lernen immer noch, aber nicht mehr mühsam. Es wird so herrlich sein. Also das sind so ein paar Sachen, die ich mir mal gemerkt habe und wo ich mich freue auf den Himmel, aber vor allen Dingen freue ich mich auf Jesus. Und das ist das beste Mittel, um diese Welt nicht mehr lieb zu haben und das zu tun, was ich gehört habe, dass mein Haus auf Fels gebaut ist. Und wenn die Stürme noch viel mehr kommen und die Fluten, dann werden sie mein Haus nicht umstoßen. Es wird rütteln. Also ich meine, wenn der Sturm kommt, dann rüttelt es schon ordentlich an dem Haus. Kann auch mal wackeln, ja, aber es bleibt stehen. Da kann auch vielleicht mal ein paar Ziegel runterfliegen, ja, das ist dann so wie irgendwie Kollateralschaden von irgendwelchen Stürmen oder sowas. Aber mein Haus bleibt stehen. Das heißt aber nicht, dass ich dann nicht vielleicht auch sterbe, vielleicht sogar, ich hoffe nicht, als Märtyrer noch sterben muss oder so, oder dass Verfolgung kommt und dass ich vielleicht vertrieben werde, ins Gefängnis komme, gefoltert werde, geschlagen werde, gemieden werde. Alles möglich, wir kennen das ja aus den Ländern der Verfolgung. Aber ich bleibe im Buch des Lebens. Jesus wird mich ans Ziel bringen. Darum geht es. Nicht darum, ob wir hier mal alles gut haben. Aber das Wichtigste ist doch, dass wir das Ziel erreichen. Und dann möglichst auch noch einen Lohn bekommen, weil wir nicht nur Holz, Heu, Stroh produziert haben, sondern Gold und Silber und Edelsteine. Dass wir wirklich das tun, was Gott gefällt. Dass wir mit allem ihn ehren, ihn anbeten. Und dass wir nicht denken, durch unsere tollen Taten, die wir tun, würden wir uns was verdienen und wir müssten jetzt unser Heil noch verdienen, indem wir große Wunder tun. Gott tut auch heute Wunder. Aber indem wir begreifen, meine Identität ist Christus selbst. Er ist jetzt mein Leben. Er ist mein Alles. Mein Ziel, meine Vision, mein Glück. Ich möchte noch ein Lied singen zum Schluss, was diese Zukunftshoffnung nochmal so deutlich macht. Ich glaube, dass hier in Hessen, im Siegerland und überall auch nochmal Gott Gnade geben möchte, dass Menschen noch zum Glauben finden. Ich glaube an Erweckung, aber man weiß nicht, ob das wie das sein wird. Ich bete dafür, dass Gott noch vielen Menschen die Gelegenheit zur Buße schenkt, ihre Knie vor Jesus zu beugen und ihn anzunehmen als Herrn und Heiland. Und da ist ja noch viel Luft nach oben, da können wir auch für beten. Aber niemand kann natürlich sagen, wie das sein wird, ob es eine Riesenerweckung ist oder nur hier und da eine kleine. Aber ich hoffe ja, weil Gott ist auch ein Gott, der möchte, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Er möchte das ja. Da beten wir auch in seinem Willen. Aber diese Hoffnung, die möchte ich mir nicht nehmen lassen, dass Gott nochmal etwas Großes tun kann, auch hier in den frommen Ländern wie Siegerland und Dillkreis und Hessen und Herborn und so. Nochmal große Dinge tun kann, auch im südlichen Bibelbelt Stuttgart und so oder irgendwo, wo es so Erweckungen gab, ja, oder auch wo es keine gab, im Osten manchmal oder irgendwo, dass Gott nochmal Gnade gibt, bis Jesus wiederkommt. Schon ist der helle Tag erwacht. Kannst du nochmal gucken, der Pet-Sound, ob der funktioniert irgendwie bei mir? Kommt da jetzt noch nichts? Kannst du nochmal gucken? Kommt nichts, ne? Oder? Ist der vielleicht nicht an, oder? Da kommt nichts, ne? Okay, ist auch nicht schlimm. Schon ist der helle Tag erwacht, beendet morgenrot die Nacht und wir empfangen neuen durch den, der für uns wundert und frisches Leben nimmt seinen Lauf, sprengt Todesketten auf. Schon brechen neue Zeiten an. Nicht erst in Zukunft, irgendwann. Wer ihm vertraut, der schläft nicht ein. Er wird ein Hoffnungsträger sein. Schon lange wartet eine dürre Welt, dass endlich Regen fällt. Der Tröster ist schon auf dem Plan. Ersehnte Flut, sie bricht sich Bahn. Er löst uns aus der Trockenheit, durchtränkt noch einmal Raum und Zeit, bis endlich Jesus kommen wird, der uns zum Staunen.
der Tröster ist schon auf dem Plan. Ersehnte Flut, sie bricht sich wahr. Erlöst uns aus der Trockenheit. Durchtränkt noch einmal Raum und Zeit. Bis endlich Jesus kommen will, der uns zum Staunen führt. Bis endlich Jesus kommen wird, der uns zum Staunen führt.